teilweise, ich glaube, das nannte man Mos Teutonicus, einen Modus gefunden, wie man so quasi das Fleisch und die Knochen abkocht und dann die Gebeine quasi in die Heimat überstellt. Ja. Diese Fragen eine Selbstverständlichkeit waren. Also die Frage des Weiterlebens nach dem Tod war eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja. Und es ist insofern auch nicht nur ein Memento Mori, sondern es ist auch ein Memento Fidei. In Wien musst du erst sterben, dass sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lang. Und das, glaube ich, hat was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Heute wieder aus Wien. Mein Name ist Julia Schnitzlein und ich spreche abwechselnd mit meinem Kollegen Konstantin Sacher mit spannenden Personen über Abschiede, über Sterben, Tod und den Sinn des Lebens. In dieser Folge steigen wir hinab, nämlich ganz buchstäblich und gedanklich, in die Kapuzinergruft im Herzen Wiens. Seit über 400 Jahren werden hier Mitglieder des Hauses Habsburg bestattet. Die Gruft erzählt Geschichten von Macht und Vergänglichkeit, von Inszenierung und Demut, von barocken Prunk und stillem Gedenken. Mein Gesprächspartner heute, über den ich mich sehr freue, ist Romit Neurohr, der Geschäftsführer der Kapuzinergruft. Und ich spreche mit ihm über den Tod als Tourismusmagnet, darüber, wie so ein Ort des Todes heute lebendig wird und über manchmal tropfende, und renovierungsbedürftige Särge. Herzlich willkommen, Herr Neurohr, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
Vielleicht wissen Sie es, vielleicht auch nicht. Unsere erste Frage ist nämlich immer die gleiche und die lautet, wann Sie zum letzten Mal an Ihren eigenen Tod gedacht haben.
Ja, ich würde sagen an meinen eigenen Tod. Also jetzt nicht in einer existenziellen Weise, aber sozusagen mitbewusst, wahrscheinlich jeden Tag irgendwie. Das hat sich ein bisschen verändert in den letzten 2-3 Jahren. Es ist mir einfach bewusster, also die Zerbrechlichkeit, die Kostbarkeit des Lebens und... Aber ich, also jetzt nicht aus einer Angst heraus, sondern wirklich aus einer Dankbarkeit. Mhm. Eigentlich so das Gefühl, ich habe Glück gehabt. Es ist eigentlich, ja, man hat es irgendwie gut gemeint mit mir. Es könnte ganz anders sein.
Okay. Ja. Und was hat sich da verändert in den letzten 2 Jahren oder kam das so mit dem Alter? So
ein
Alter?
Ehrlich, ich glaube einfach mit dem Alter.
Also ich kann unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, Sie sind nicht alt. Wie alt sind Sie?
Ich bin 45.
Ja. Okay. Dann ist das so die magische 40er-Grenze, oder? Dann wird einem die eigene Endlichkeit bewusst. Sie sind jetzt seit früher Geschäftsführer in der Kapuzinergruft, aber kamen aus einem ganz anderen Metier. Vielleicht können Sie darüber noch was erzählen.
Ja, ich war eigentlich 15 Jahre lang oder bin nach wie vor als Unternehmer aktiv im Bereich Medien, Immobilien, teils auch im Bildungsbereich und habe dann über die Tätigkeit mit katholischen Orden in den letzten 1,5 Jahren einen intensiveren Kontakt mit den Kapuzinern gehabt und wurde dann nach einer Beauftragung, wo ich eine Strategieentwicklung für sie gemacht habe, gebeten, die Leitung der Kapuzinergruft, auch bekannt als Kaisergruft, in Wien zu übernehmen.
Spannend, kann nicht jeder von sich behaupten, Leiter einer Gruft zu sein. Hat das was mit Ihnen gemacht? Also viele Menschen verdrängen ja den Tod und das sind auch eher froh, wenn sie mit Friedhöfen und so nicht anstreifen. Sie gehen jetzt Tag ein, Tag aus quasi in eine Gruft. Macht das was mit Ihnen?
Ja, also das eine ist, ich hätte mir das jetzt vor mehr wie einem Jahr auch nicht gedacht. Ja. Und ich sehe doch, dass es mehr ist. Also wir sind natürlich in einer gewissen Weise, wir sind ein Museum, wir sind aber ein ganz spezielles Museum, weil wir sind die Begräbnisstätte des Hauses Habsburg. Es ist auf der einen Seite die Konfrontation mit dem Tod, es ist aber mehr wie das, es ist auch die Konfrontation, wir sind ein Gedächtnisraum von 400 Jahren europäischer und österreichischer Geschichte und ich glaube, es ist schon noch die Aufgabe, natürlich, und jetzt komme ich auf das Thema Tod zurück. Wir haben es hier mit einer Wirklichkeit zu tun, die eben nicht eine rein oberflächliche Wirklichkeit ist, sondern das geht tiefer. Und das merkt man natürlich auch, indem wir es auch unsere Besucher berührt. Und das tut es natürlich mit mir auch. Aber es ist eben nicht nur die Dimension des Todes, sondern es ist vielleicht auch das Gesamtkunstwerk. Ich meine, wir haben Exponate, weltweit wahrscheinlich die führenden Exponate in barocker Begräbniskunst im Haus. Dann natürlich das Thema Tod. Und ich würde sagen, so in der Gesamtschau ist es etwas, dass es mich wahrscheinlich aufmerksamer gemacht hat und in gewisser Weise vielleicht auch kultiviert es einen. Es verfeinert die Wahrnehmung und wer mehr weiß, sieht mehr. Ja, also ich weiß natürlich jetzt wesentlich mehr über kunsthistorische Zusammenhänge, natürlich auch über das Bestattungszeremoniellen von Geschichte. Auch ganz profan natürlich auch sind es religiöse Themen, Fragen auch der Pietät im Umgang mit, wir sind ja auch verpflichtet, auch wir beruhen auf einer Stiftung der Kaiserin Anna vor ca. 400 Jahren. Und wir sind natürlich auch verpflichtet, dem Rechnung zu tragen. Und das dürfen wir natürlich auch nie aus dem Blick nehmen, auch wenn wir eine Sargöffnung ansteht. Mhm. Ja, das ist ja nichts, was wir machen, um aus Neugierde dort hineinzuschauen, sondern weil eben aus verschiedenen restauratorischen Gründen das notwendig ist, immer die Totenruhe auch zu wahren und dem auch Rechnung zu tragen.
Mhm. Da sind wir schon voll mitten im Thema, ganz spannend. Ich finde ja, dass Sie eine wahnsinnig coole Werbestrategie haben. Also man kann sich das so vorstellen, da sind viele Plakate eben mit diesen Totenschädeln, die auf den Sarkophagen zu sehen sind, mit genau Totenschädel und großer Krone und dann eben dem Slogan Stars ganz nah, close up to the stars. Und das, also ich finde das ganz witzig und spannend, also eben, weil bei Ihnen sind ja nicht nur diese Sarkophage, sondern diese Menschen wie Sissi, Franz Josef, Rudolf, die man so kennt, Maria Theresia, die liegen da ja wirklich. Also was macht diesen Star-Faktor in Bezug auf ihre Popularität aus? Also das ist schon wichtig, oder?
Ja, ich meine, ich sehe es weniger so quasi als Star-Faktor, aber es ist natürlich so, ich merke das schon, also wenn man so diesen Streifzug durch unsere Stadt nimmt, ja, dass ich mir natürlich jetzt, allerorts sehe ich halt, ja, die liegen eigentlich bei uns. Mhm. Ja, ob das Karl der VI. Oder die Maria Theresia oder eben Elisabeth, Franz Josef der I. und so weiter. Es gibt, glaube ich, ein paar Dinge, die sehr eindrücklich sind. Das ist eben dieses hautnah. Ja, also es ist wirklich so, es ist nicht so wie in Schönbrunn, dort haben sie gelebt oder residiert oder wir haben in der kaiserlichen Schatzkammer Insignien, sondern bei uns liegen sie wirklich. Und man merkt auch, dass das auch nachgefragt wird. Sind sie wirklich dort?
Ja.
Und ja, da liegen sie.
Sie sind da.
Also wirklich in... was teilweise was auch von ihnen übrig ist, aber da ist sehr viel. Und wir hatten die letzte Bestattung vor 2 Jahren, die letzte aus der kaiserlichen Familie.
Aus dem Hause Habsburg.
Aus dem Hause Habsburg.
Aha, und wer war das?
Das war Jolande Delin und sie ist die Schwägerin von Otto von Habsburg.
Kann man sich das aussuchen, dass man bei ihnen begraben wird? Und welche Voraussetzungen müsste man erfüllen?
Nein, es ist also wirklich nur Mitglieder der kaiserlichen Familie und die Gruft ist jetzt auch voll. Also wir haben 150 Persönlichkeiten, alles Habsburger bis auf eine Person und es war eine enge Vertraute von Maria Theresia.
Eine Hofdame oder?
Eine Hofdame, aha, ganz genau. Ja. Eine Erzieherin von ihr, der sie gestattet hat, bei ihr auch im Tod zu sein. Mhm. Und ja, natürlich das Ende der Monarchie. Mhm. Nach dem Ende der Monarchie, das sind jetzt so die letzten Ausläufer und damit ist es auch.
Ich hatte ja auch schon das Glück und die Freude, eine Führung zu bekommen und das ist ja wirklich auch sehr spannend zu sehen, eben wie unterschiedlich dann die Särge im Laufe der Geschichte waren. Also eben Maria Theresia, diesen ganz, ganz pompösen Sarkophag, vielleicht können Sie darüber auch ein bisschen erzählen, was diese Art der Bestattung über die Verstorbenen eigentlich aussagt und wie sich das verändert hat.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.
Ja, ich würde sagen, das sind 2 Linien. Also das eine ist, dass die Sarkophage sicherlich immer auch den Zeitgeist widerspiegeln. Von der Renaissance dann natürlich die hochbarocken Sarkophage mit sehr reicher Ornamentik, Assistenzfiguren. Dann wirklich eine Zäsur, also muss ich das bei uns so vorstellen. Dann geht es von der Leopoldsgruft in die Karlsgruft und dann mit einem Höhepunkt zum Doppelsarkophag von Maria Theresia und Franz Stephan. In diesem Gesamtkunstwerk aus Architektur, Kuppelfresko und Doppelsarkophag. Und dann eine harte Zäsur mit ihrem Sohn Josef II., der eigentlich in einer Metalltruhe direkt vor ihr aufgebettet ist und jede Ornamentik missen lässt. Mhm. Ja. Und das ändert sich natürlich dann im Klassizismus und in der Biedermeierzeit, wo natürlich gewisse auch Reichskleinodien und Insignien wieder zurückkommen, aber auch die religiöse Symbolik stark abnimmt und wesentlich reduzierter, meist nur ein schlichtes Kreuz ist. Mhm. Also das hat sich mal verändert, würde ich sagen, was die Epochen anbelangt. Und dann ist es natürlich auch das Selbstverständnis. Also Maria Theresia, es ist sicherlich auch ein Verständnis von irdischem Ruhm. Und man muss vielleicht noch vor dem Religiösen, auf der einen Seite, glaube ich, muss man auch das Thema von majestätischer Repräsentation betrachten, dass es sich hier bei den Ornamenten, von den Darstellungen wirklich um Demonstration von weltlicher Macht, dass es um das geht. Und ich glaube, worauf man achten muss, ist, dass es bei diesen Ornamenten und bei den Darstellungen, Schlachtszenen, Szenen etc., dass es um Darstellungen irdischer Macht, um majestätische Repräsentation geht, dass die religiöse Symbolik dort etwas zurücktritt. Es ist dann anders und es kommt zu einer Verschmelzung bei Maria Theresia. Ja, man sieht es auch gut, wie sie aufgerichtet ist, quasi sozusagen aufgerichtet von ihrem Totenbett oder vom Doppelsarkophag mit ihrem Gatten. Dahinter ein Puto, ein quasi knabenhafter Engel, der mit einer Trompete quasi diesen irdischen Ruhm und aber auch die Auferstehung oder die Verheißung und den festen Glauben an ein Leben nach dem Tod verkündet. Aber an sich ist die religiöse Symbolik nicht in der gleichen Intensität vorhanden. Und ja, also bei Maria Theresia ist das etwas anders. Man sieht auch im Kuppelfresko von Ezechiel 37 die Auferstehung der Toten, diese Verheißung, dass den Gebeinen wieder Wind eingehaucht wird. Mhm. Oder auch der Adler, der den Doppelsarkophag gleichsam in den Himmel hebt. Ja. Ja. Und da sieht man die Symbole dann auch in der Zeit davor. Also ein Totenkopf mit Fledermausohren, das Tier, das aus dem Dunkel ins Licht fliegt. Oder es gibt auch eine Auferstehungsszene an der Seite eines der Sarkophage. Aber ansonsten sind es eher Darstellungen von weltlicher Macht.
Und die hat Maria Theresia selbst noch in Auftrag gegeben. Richtig, ja. Ja. Aber es ist doch auch spannend, dann, wenn Sie sagen, eben, dass der Sohn Josef II., der ja auch uns Protestantinnen und Protestanten in Österreich zugelassen hat mit dem Toleranzpatent, dass der sich dagegen quasi aufgelehnt hat, indem er dann einen ganz schlichten Sarg gewählt hat. Also da kann man ja nicht sagen, es war der Zeit geschuldet, sondern sagt uns das was auch über einen interfamiliären Konflikt oder so?
Das weiß ich, ja. Um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, es war einfach vor allen Dingen, er war halt stark beeinflusst durch die Aufklärung. Mhm. Und es hat natürlich auch Maria Theresia viele Reformen auf den Weg gebracht, gerade wenn man im Bildungsbereich oder auch im Bereich der Bürokratie anschaut. Ja. Aber ja, also inwiefern das familiäres Thema war, also das dürfte es schon auch gewesen sein, aber seine Regentschaft, glaube ich, dauert von 10 Jahren. Mhm. Ja, und es wurde danach natürlich auch einiges zurückgenommen. In der Zeit, interessanterweise, war die Kapuzinergruft auch verschlossen.
Ja. Sie haben schon gesagt, es liegen auch Außenseiterinnen in der Gruft, nämlich eben eine Hofdame und eine Protestantin, die Henriette von Nassau-Weilburg. Das war eben eine evangelische Adlige, die den Christbaum auch nach Österreich gebracht haben soll, und die liegt da auch begraben. Und ich habe gehört, dass der Kaiser Franz dann gesagt hat, wenn sie als Lebende schon unter uns war und in unserer Familie eingeheiratet hat, dann darf sie es im Tod auch. Also das berührt mich nur, dass da auch eine evangelische liegt. Aber das war wahrscheinlich eher die Ausnahme. Ne? Also es war die Ausnahme, aber auch heute, oder würde man heute noch nach Konfession fragen?
Also eine Protestantin. Mhm. Ich glaube, die Mutter von Maria Theresia war ja auch eine Protestantin, die allerdings zum Katholizismus konvertiert ist. Und in diesem Fall, eben bei Henriette von Nassau-Weilburg, handelt es sich um eine Protestantin, die auch protestantisch geblieben ist, damals den Weihnachtsbaum oder Christbaum nach Wien gebracht hat und dort auch mit der Herzurne bestattet ist, weil die von den Augustinern nicht genommen wurde.
Es war ja bei den Habsburgern Tradition, dass die Körper nach dem Tod quasi die Eingeweide entnommen wurden, das Herz entnommen wurde, und die Herzen liegen mehrheitlich in der Wiener Augustinerkirche. 3 dieser Herzen, nämlich von Matthias, Anna und Ferdinand II., die lagen auch mal bei uns in unserer lutherischen Stadtkirche, allerdings zu einer Zeit, als die noch katholisch war. Und die Eingeweide liegen, glaube ich, soweit ich es weiß, im Stephansdom. Warum hat man das so gemacht? Warum wurden die nicht als Ganzes begraben?
Ja, ich meine, zunächst ist die Dreiteilung halt ein eigentümliches Bestattungsritual von gewissen Herrscherhäusern. Ich glaube, das hat drei Gründe. Das eine war einfach ein praktischer. Da ging es um die Haltbarkeit und auch die Verwesung hintanzuhalten und zu verlangsamen, indem man eben die Intestina Eingeweide genommen hat und bestattet hat eben in den Katakomben der Kathedralkirche St. Stephan, und die Herzen, teilweise auch Zungen, in Urnen, in Herzurnen in der Herzlgruft der Augustinerkirche. Also auf der einen Seite ein praktischer Grund in Bezug auf das Thema Verwesung, was eigentlich auch schon bekannt war aus der Zeit der Kreuzfahrer. Mhm. Ja, wenn man in der heimatlichen Erde bestattet werden wollte und so quasi den Leichnam oder die Gebeine in den Bestimmungsort überführen wollte, dann hat man teilweise, ich glaube, das nannte man Mos Teutonicus, einen Modus gefunden, wie man so quasi das Fleisch und die Knochen abkocht und dann die Gebeine quasi in die Heimat überstellt. Mhm. Ja.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört, auch in einem anderen Podcast. Seitdem kriege ich dieses Bild nicht mehr los. Da ging es um Barbarossa, dass der in so einem Riesentopf dann gekocht wurde, bis nur noch die Beine übrig blieben. Aber das, ja, es macht natürlich Sinn, aber es ist schon auch schräg. Ja.
In der Augustinerkirche, glaube ich, sind 54 Herzurnen. Und dann in Kupferkesseln sind die Intestine eben in den Katakomben von St. Stephan. Also wie gesagt, ein praktischer Grund. Ich glaube, es hat auch einen religiösen Grund. Mhm. Man hat dadurch natürlich auch an drei Orten für die Verstorbenen gebetet. Mhm. Ja. Und dann wahrscheinlich auch politische Gründe. Auf der einen Seite hat man dadurch natürlich auch drei Zeremonien, auch wieder eine Frage der majestätischen Manifestation und der Demonstration von Macht. Und natürlich, man hat dadurch auch einen weiteren Orden, die Kathedralkirche, man hat sie sozusagen auch bedient, versorgt oder bedacht. Mhm. Ja. Ja. Ich glaube, dass das auch einer der Beweggründe war. Und das hat sich dann natürlich aber verändert durch das Aufkommen von Formaldehyd, wodurch jetzt nicht alle Habsburger danach die Dreiteilung vorgenommen wurde.
Ja. Ja. Also heute auch bei diesen letzten Bestattungen macht man es nicht mehr?
Teilweise, also bei der letzten glaube ich nicht, Otto glaube ich schon.
Mhm. Ich war ja eben schon bei Ihnen und da war momentan auch ein Sarg geöffnet. Sie haben gesagt, eben ab und zu kommt es vor, dass man Särge auch öffnen muss. Sie tun das nicht aus Neugierde, sondern einfach, weil es restauratorischen Gründen notwendig wird. Was passiert denn da? Also erstmal, wann entscheiden Sie, dass ein Sarg geöffnet werden muss oder dass jemand umgebettet werden muss und wie gehen Sie da vor?
Ja, also man muss unterscheiden bei den Särgen, also wir haben an sich, die Begräbnis findet eigentlich mit einem, oder die Zeremonien finden statt mit einem Holzsarg und kommt das Ganze dann in einen so quasi Metallübersarg oder halt auch die kunstvollen Sarkophage, die hat man natürlich nicht durch die Stadt gezogen, sondern die waren schon vor Ort. Wir haben dann quasi, aktuell ist es in der Toskana-Gruft und in der Neuen Gruft, haben wir mit diesen voll verschlossenen Metallsärgen, ist es so, dass natürlich keine Flüssigkeit austreten kann. Mhm. Ja. Das heißt, es ist sowohl im Holzsarg ist er ausgelegt mit Holzspänen und darunter im Metallsarg auch, um halt Flüssigkeit, austretende Flüssigkeit im Verwesungsprozess aufzunehmen. Aber wir hatten halt die Thematik, dass wir mit dem Problem der Korrosion zu kämpfen hatten. Und das ist natürlich über die lange Zeit, sind die biologischen Prozesse fast vollständig umgesetzt. Ja, ja. Also es ist nicht eine Frage von Geruchsbildung und so weiter. Ja. Aber man sieht dann, also wir versuchen das in einem Monitoring professionell auch zu beobachten und sehen dann halt über Unterscans, dass es halt gewisse Ausblühungen gibt und damit halt auch keiner dieser Sarkophage auch einmal durchbricht, werden die dann bei uns in der Restaurierwerkstätte, wenn es notwendig ist, teilweise auch geöffnet, wobei wir hier auch konstant lernen und versuchen natürlich einen möglichst zurückhaltenden Eingriff überhaupt zu machen. Das heißt, eigentlich eher auf Trocknung zu gehen. Ja. Und das wird dann auch in einem sehr reglementierten Prozess unter Anwesenheit des Kustos, des Bundesdenkmalamts, der Bestattung Wien, also verschiedener Experten und wird es dann geöffnet. Und Umbettungen nur im seltensten Fall, dann, wenn es eben notwendig ist, dass man das in einen separaten Übersarg gibt.
Verstehe ich das richtig, dass dann wirklich nach so langer Zeit wirklich trotzdem noch irgendwie Flüssigkeit da ist?
Ja, da ist viel Flüssigkeit. Es ist natürlich viel da. Ich glaube, ich erzähle dann nicht so viel. Wir sind einfach auch sehr zurückhaltend natürlich, aber das ist sehr viel. Wir hatten jetzt eine Öffnung eines Kardinals, eines geistlichen Habsburgers und einfach auch sehr schön zu sehen, was dort an, auch bewegend zu sehen, was dort an die Gebeine, Haare, aber auch die Kleidung, der tolle Ring und wie viel dort eigentlich erhalten ist. Und das liegt einfach komplett da und wir werden das in Zukunft, sollte das überhaupt zu öffnen sein, werden wir da noch zurückhaltender das einfach öffnen, trocknen und ja, also das ist in einem Prozess eigentlich momentan eingebetteter.
Die Kapuzinergruft gehört eigentlich zu den Top-Sehenswürdigkeiten in Wien. Also wenn man fragt TripAdvisor oder so, dann kommt immer die Kapuzinergruft. Sie haben mir auch mal erzählt, dass Priscilla Presley mal vor der Tür stand und die Kapuzinergruft sehen wollte. Können Sie sich das erklären, warum das für die Menschen so attraktiv ist?
Ja, das war vor einigen Wochen. Und ich habe ursprünglich gedacht, dass das vielleicht ein 30-minütiger Pressetermin ist. Kam über ihren Agenten und das war dann eigentlich eine sehr bewegende Begegnung, weil sie hat dann von uns eine Privatführung bekommen, 1,5 Stunden, und man hat gemerkt, und das glaube ich, geht mehreren Leuten. Auf einmal werden sie mit ihrer eigenen Geschichte konfrontiert und es sind natürlich auch beeindruckende Schicksale. Man merkt, dass das wirklich was auslöst und eine Resonanz findet bei unseren Besuchern.
Ja, als ich da war, habe ich auch gesehen, dass da eben Briefe lagen. Also es werden ja Blumen gebracht für die Lieblinge unter den Verstorbenen oder Briefe. Das heißt, die Menschen identifizieren sich auch mit diesen Persönlichkeiten, die da liegen. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man sagen. Also wir sehen natürlich bei zum Beispiel Kaiser Maximilian von Mexiko, sehen wir natürlich, wenn die Mexikaner da sind, dass Fahnen und Blumen hingelegt sind. Natürlich immer bei Sissi liegt natürlich ganz viel, aber auch bei Kronprinz Rudolf.
Franz Josef.
Franz Josef auch. Auch Otto von Habsburg.
Und die Kinder auch? Also es sind ja auch viele Kindersärge, oder gut, die kennt man dann nicht so. Ne?
Das, ja, bei den Kindern weniger. Ich meine, das sieht man natürlich, also wir haben natürlich sehr viele Kinder auch, weil die Kindersterblichkeit einfach wahnsinnig hoch war.
Ja, weil das ist auffallend, wie viele kleine Särge da stehen. Das ist schon auch berührend. Wurde da schon mal einer aufgemacht?
Bei den Kindern, wir haben jetzt gerade einen komplett unrestaurierten alten Kindersarg, den wir wahrscheinlich jetzt auch wissenschaftlich begleitet restaurieren werden, der nie geöffnet wurde. Ja, ich meine, wir sind da natürlich immer sehr zurückhaltend. Mhm. Es ist natürlich, also man kann so sagen, es menschelt natürlich bei uns. Ja, und wir hatten auch Särge, jüngere Särge, die auch in dem Sinn auch mal undicht waren. Aber dieses Thema haben wir, ist auch nicht etwas, was wir so stark da kommunizieren, weil es natürlich ja auch starke auch familiäre Beziehungen dorthin gibt.
Ja. Klar, das verstehe ich. Also bei den jüngeren Verstorbenen verstehe ich sehr. Ich meine, ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich das Interesse von Historikern, Historikerinnen sehr groß ist, da zu forschen, aber da gehen sie sehr pietätvoll damit um. Ne? Also, dass man sagt, würde man jetzt das Grab von Kronprinz Rudolf öffnen, um den sich ja so viele Gerüchte ranken, eben dieses, wie hat er sich suizidiert oder hat er seine Geliebte vorher erschossen, also so wird es ja kolportiert oder nicht, damals wurde es anders dargestellt, aber wenn da jetzt eine große Forschergruppe auf sie zukäme und sagt, können wir den nicht öffnen und schauen, was wir über unsere Geschichte herausfinden dadurch.
Also rein aus Sensationslust würden wir das nie machen. Und wir informieren auch das Oberhaupt des Hauses Habsburg, wenn wir Sargöffnungen machen. Also da sind wir einfach auch in Abstimmung, auch immer unter Beiziehung unseres eigenen Kustos, also des Kapuziners, der auch verantwortlich ist, geistlich verantwortlich ist für die Gruft. Und es wirklich nur dann, wenn es angezeigt ist, wirklich aus restauratorischen Gründen.
Wie kam es eigentlich ursprünglich überhaupt dazu, dass die Habsburger in der Kapuzinergruft liegen? Also die Kapuziner sind ja eher ein bescheidener Orden und die Habsburger wollten eben zum Teil, ja eben wie Maria Theresia, noch im Tod ihre Macht und ihr Einfluss dokumentieren. Das passt ja nicht ganz zusammen. Wie kam das?
Also ich glaube, das eine ist, dass unsere Stifterin, Kaiserin Anna, die ja bei ihnen dann auch im Königinkloster mit ihrem Gatten auch zumindest ein Jahr bestattet war, die hat die Kapuziner über ihre Mutter, die aus Italien stammte, gekannt, weil die Kapuziner ja auch aus Italien kamen und hat sie dort sehr geschätzt wegen ihrer vorbildlichen Arbeit und Sorge um die Pestkranken. Und die Kapuziner kamen dann, das hat was mit dem Thema Gegenreformation in Prag zu tun, wurden Kapuziner gefragt, nach Prag zu kommen. Da kam Laurentius von Brindisi, ich glaube 1599, mit 12 Kapuzinern hat er sich auf den Weg gemacht nach Prag und hätte ursprünglich eigentlich gar nicht in Wien bleiben sollen, aber wie er in Wien war, hat er erfahren, dass es ein absolutes Einreiseverbot gab, weil in Prag die Pest ausgebrochen war. Und dadurch verblieben zu dem Zeitpunkt Kapuziner auch in Wien und es waren dann, ich glaube, die Hälfte davon, 6 Kapuziner vor Ort. Und Kaiserin Anna hat dann sie gebeten zu bleiben und eine Kirche zu stiften, eine Gruft zu stiften und hat dort eben gefragt, betet für mich und mein Österreich. Und das ist eigentlich der Stiftungsauftrag, dass sich das Ganze dann entwickelt in die Erbbegräbnisstätte des Hauses Habsburg. Das ist dann, hat sich eigentlich über die Zeit entwickelt. Das hat auch viel mit dem 30-jährigen Krieg und der hohen Kindersterblichkeit und dann auch Entscheidungen nachfolgender Herrscher zu tun.
Ja. Auch heute leben ja noch Kapuziner dort in dem Kloster. Wie stehen die eigentlich zu dem Tourismusrummel, der da herrscht? Ist das positiv oder gibt es da Berührungspunkte oder sagen Sie auch als Geschäftsführer, ich mache das für euch und ihr müsst damit nichts zu tun haben? Oder wie ist die Kooperation zwischen Kapuzinern und eben diesem, ja doch, Museum der Toten?
Ja, also das ist eine sehr enge Beziehung. Ich sehe das in keiner Weise losgelöst, sondern es ist wirklich im Auftrag und gemeinsam mit den Kapuzinern, also mit dem Kustos, aber auch mit unserem Delegaten. Es ist natürlich ein Spannungsverhältnis zwischen, ich sage jetzt mal, diesem touristischen Hotspot und auf der anderen Seite mit dieser gastfreundlichen, den Menschen sehr zugewandten Charisma der Kapuziner. Vielleicht ist das auch genau der Grund, warum, oder auch ein Grund, warum Kaiserin Anna sich auch auf die Kapuziner einlassen hat, weil Kapuziner waren als Orden auch sehr angesehen und auch sehr ernst genommen, weil sie da glaubwürdig waren. Aber es ist natürlich ein konstantes Ringen, auch immer wieder das Thema kapuzinische Spiritualität einfließen zu lassen in dieses Memento Mori, genau, auch in dieses Beten auch für die Verstorbenen.
Mhm. Ja. Eben, also ist es manchmal schwierig, gerade jetzt im Sommer, wenn Wien so überfüllt ist, eben da dann noch die Touristen darauf hinzuweisen, dass es sich hier doch um eine Grabstätte handelt oder da eben die Würde aufrechtzuerhalten?
Ja, ich meine, wir sind sicher, aber das finde ich auch eigentlich ein Teil unserer, vielleicht auch Mission, ja. Wir sind so in dieser belebten City, ja, sind wir auch ein Ort der Stille. Mhm. Ja. Natürlich sind, wir haben sehr viele Besucher, aber es führt einfach auch, man geht in die Gruft hinein und es führt einen auch in eine Stille hinein. Und dieses ganze Kloster, das im Hintergrund ist, ist auch ein sehr würdiger, ruhiger Ort der Andacht, wo gebetet und gelebt und gefeiert und gedacht wird.
Ja. Und das ist ja wirklich spannend, also für die, die noch nicht da waren, eben, dass diese Kapuzinergruft wirklich oder die Kaisergruft gegenüber von Billa ist, gegenüber von Mango, mitten an einem wunderschönen Platz am Neuen Markt, eben voller Cafés und Restaurants und so. Und eben dann aber dieses, ja, wie Sie sagen, Memento Mori, es fällt ein bisschen ja, aus der Zeit oder es ist anders, aber schön, ja.
Ja, vielleicht, weil wir natürlich in einer Welt leben, wo wahrscheinlich der Glaube und teils auch der Tod ja, einfach nicht so präsent sind wie für diejenigen, die bei uns auch bestattet sind, für die diese Fragen eine Selbstverständlichkeit waren. Also die Frage des Weiterlebens nach dem Tod war eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja. Und es ist insofern auch nicht nur ein Memento Mori, sondern es ist auch ein Memento Fidei. Ja. Also insofern... Ich glaube, das ist eine Dimension und das ist, würde ich jetzt auch sagen, auch eine Aufgabe, eine kapuzinische Aufgabe, das wirklich in Erinnerung zu halten. Und dem sehen wir uns natürlich verpflichtet.
Glauben Sie, es lebt sich besser, wenn man mehr auch über den Tod nachdenkt? Oder den Tod mehr ins Leben integriert? Oder eben, ja.
Also nicht im Sinne von etwas, was einen bedrückt. Ja, ich meine, es ist immer die Frage, zu welcher Stellungnahme man selber auch wirklich, welche Stellungnahme einem einfach wirklich auch authentisch und glaubhaft möglich ist. Aber wenn es einem möglich ist, so quasi gegründetes Vertrauen zu haben, dann glaube ich, ändert es die Qualität des Lebens sehr.
Haben Sie das Vertrauen?
Ja, sage ich.
Glauben Sie, man muss gläubig sein, um Ihren Beruf jetzt da in der Kapuzinergruft ausführen zu können?
Also ich glaube nicht, dass man gläubig sein muss, aber man muss einen Sensus dafür haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Hilft es? Ja, ich meine, ich glaube, schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, natürlich gibt es dadurch auch eine Verbundenheit mit denjenigen, die da liegen, auch mit ihrer Motivation. Also insofern, ja, da gibt es etwas, was eine gewisse Kongruenz. Ja. Also es ist nicht das Gefühl, also das kann ich jetzt persönlich sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl, woran die jetzt auf der religiösen Ebene geglaubt haben, dass das ins Leere greift. Und das ändert natürlich auch das, wie ich dann auch, wie soll man sagen, auch die künstlerische Bewältigung des Themas Vergänglichkeit sehe, ändert natürlich diese Wahrnehmung, ja, weil das auch für mich nicht ins Leere greift.
Gibt es irgendwas, also ein Sarg oder ein Moment oder eine Person, mit der Sie sich dort schon auseinandergesetzt haben, die Sie besonders berührt hat oder bewegt?
Schwierig, es ist eigentlich, also das würde ich nicht sagen, dass es so eine Person ist, sondern für mich ist es wirklich das Gesamte. Es ist wirklich ein Programm. Es ist 400 Jahre an künstlerischer Bewältigung, an Geschichte, an den Einzelschicksalen. Es ist eigentlich die Vielfalt, die ich so faszinierend finde, die immer tiefer einzutauchen, auch in die, ja, was einfach auch unsere Sarkophage hergeben, ja, an Symbolik, an an Tiefe. Ja, und da zu sehen, was das für eine Resonanz, also das hat dann einfach auch eine Resonanz auf verschiedenen Ebenen bei mir persönlich.
Vielleicht nochmal ein paar Fakten. Wie viele Männer und wie viele Frauen liegen bei Ihnen, wissen Sie das?
Es sind 150 Persönlichkeiten. Es sind 12 Kaiser und es sind 17 Kaiserinnen. Und die Aufteilung sonst entlang der Geschlechter, das weiß ich nicht genau.
Man sagt Wien ja nach, dass Wien so die Stadt mit morbidem Charme ist und dass der Tod in Wien zu Hause ist oder der Tod ist ein Wiener. Glauben Sie auch, der Erfolg in Anführungsstrichen der Kapuzinergruft liegt auch daran, dass sie in Wien liegt und sie wäre in, weiß nicht, Prag oder Paris weit weniger erfolgreich? Also Wien, Kapuzinergruft, Tod, gehört das zusammen?
Ja, also ich glaube, so quasi der morbide Charme sehe ich nicht ganz so. Ich glaube, dass es eher, vielleicht ist es in Wien etwas mehr so ein fatalistischer Zugang. Ja? So der liebe Augustin irgendwie im Angesicht, es hat so eine gewisse Unausweichlichkeit. Ich meine, ich bin jetzt gerade auf dem Weg hierher, bin ich an der Falco-Stiege vorbeigegangen und es gibt ja dieses Falco-Zitat, ich glaube, es geht so, in Wien musst du erst sterben, dass sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lang. Und das, glaube ich, hat was. Also es ist dann schon so, ja. Also dieses, also insofern ja der Tod, aber ich glaube bei uns ist es wie gesagt, es ist die Konfrontation mit dem Tod, aber vor allen Dingen wirklich auch der Geschichte und wirklich auch mit dem Herrscherhaus. Und da merkt man schon auch bei unseren Besuchern, dass es wirklich ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte für Leute gibt, die ein besonderes Interesse für die Sisi haben, andere für den Kaiser Franz Josef. Man kriegt so die ganze Bandbreite an Menschen und auch mit ihren eigenen Schicksalen ab. Und ich glaube schon, es hat viel damit zu tun, dass Menschen auch konfrontiert sind mit ihrer eigenen Endlichkeit. Es gibt natürlich auch dieses Moment des Dark Tourism. Ja, das ist vor allem, was Grüfte anbelangt und begräbene Stätten, dass es dort quasi auch ein bisschen einen Megatrend gibt. Ja. Aber ja, wir sehen uns eigentlich gar nicht so.
Dann habe ich noch nie gehört, so diesen Dark Tourism. Aber ja, das heißt, es gibt ja Menschen, die einfach ganz gezielt wohin fahren und eben diese Begräbnisstätten.
Also zum Beispiel Priscilla Presley war auch hier, um einen Besuch am Zentralfriedhof zu machen. Mhm. Ja. Auch das Falco-Grab besucht. Und also das war schon ein Teil auch davon. Oder wir hatten halt nur verschiedene Interviewfragen, die wir jetzt hatten. Zum Beispiel mit einer Expertin für Dark Tourism von der Northwestern University in Chicago, die sich genau mit diesem Phänomen auseinandersetzt. Mhm. Und bei uns ist es halt so, wir sehen das ja nicht als die Endstation, sondern es geht weiter.
Ja. Ja.
Das ist eben in einer christlichen Perspektive ist das halt nicht, und auch Richtung Falco, es ist nicht das Ende vom Lied.
Ja, zum Schluss würde mich noch einfach persönlich interessieren, jetzt arbeiten Sie eben in der Gruft, haben Sie sich schon Gedanken über Ihre eigene Bestattung gemacht und wie Sie begraben sein wollen?
Ich hatte das eigentlich nie gemacht und auch das, ja, das hat das wahrscheinlich ausgelöst. Ich hatte halt selber so das Gefühl, also wir hatten einen Todesfall in der Familie vor 2-3 Jahren und wo ich auch das Thema mit der Verbrennung, mir war das zu schnell. Und also ich selber.
Ihnen war, dass die Person dann weg war, weil sie verbrannt war.
Ganz genau. Also ich glaube, das ist auch ein Thema. Früher hat man ja den Toten noch gewaschen oder war aufgebahrt. Heute ist irgendwie die Bestattung kommt, die Person ist weg und dann gibt es die Begräbnisfeier.
Ja, das stimmt. Und dann kriegt man die Urne in die Hand gedrückt. Ja,
Urne, genau. Und hat eigentlich viel weniger Zeit, um sich wirklich auch konkret mit der Person vielleicht noch einmal auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu trauern. Das ist natürlich auch etwas, was man bei uns kann. Ja? Vielleicht auch damit konfrontiert ist. Ja, in jedem Fall, also was mich persönlich anbelangt, das ist schwierig. Ich wahrscheinlich einfach in einen schlichten, nicht zu dichten Holzsarg. ich habe es einfach nicht gern eng. und ja.
Und was sollte auf Ihrem Grab stehen?
Auf einem Grabstein? Mhm. Ich glaube, das ist interessant. Ich bin Kindheit und frühe Jugend in Salzburg aufgewachsen. Und da gibt es den Weg rauf, also quasi bei uns vor der Haustür geht es rauf auf den Kapuzinerberg. Das schließt vielleicht nochmal den Bogen zu den Kapuzinern. Stimmt. Und da ist so ein Kreuzweg rauf, eigentlich mit gerade für Kinder sehr eindrücklichen Szenen. Und gipfelt dann quasi in der Kreuzigungsdarstellung. Und da ist eben Jesus mit den zwei Schächern. Und da habe ich mir jetzt mal vor kurzem, ich bin halt dort wieder gegangen, ist mir einfach so in den Sinn gekommen, so diese Verheißung, diese Verheißung, dass der eine Schächer, der eben Jesus am Kreuz noch verspottet und der andere, der sagt, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dann die Antwort von Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig stark. Also vielleicht würde ich auf meinem Grab jetzt nicht so einen Satz, aber so diese Szene, weil ich finde es so schön, es zeigt diese Beziehung, es ist auch dieses Vertrauen des Schächers und das Einlösen, und heute wirst du noch im Paradies sein mit mir.
Sehr schön.
Das berührt mich.
Ja, das sind ganz schöne Endworte. Danke, Herr Neuro. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank eben auch schon für die Führung, die ich haben durfte. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern kann man nur empfehlen, wenn sie in Wien sind, in jedem Fall in die Kapuzinergruft zu gehen und dann natürlich auch gleich bei mir in der Lutherischen Stadtkirche vorbeizukommen. Schön, dass Sie zugehört haben. Schön, dass Sie hier waren. Wiedersehen.
Danke Ihnen und ich freue mich sehr auch über die Nachbarschaft.
Das war über das Ende Folge 44. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen? Oder ist Ihnen ein besonderer Satz hängen geblieben? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.